Es wird alles bestehen bleiben, was Gott verheißen hat und was für uns Menschen gut ist. Dass das, was Gott gesagt hat, das ist nicht etwas, was sich ändern kann oder ändern wird, weil Gott ist seinem Wort treu und Gott steht zu seinem Wort und hält es. Ich möchte uns ein Bibelwort lesen aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 2. Offenbarung 2, vom Vers 8 bis 11. Den Abschnitt, wo der Geist Gottes zur Gemeinde zu Smyrna spricht. Offenbarung 2, 8 bis 11. Ich möchte die Verse lesen aus der Neuer Genfer Übersetzung. Die hat mir dann auch sehr gefallen. Ist sehr ähnlich und doch ist etwas dabei, dass man das besser vielleicht verstehen und noch sich mehr versetzen kann. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen: Ich kenne deine Werke und ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dir das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Den Gedanken habe ich heute Morgen überschrieben: treu bis zum Tod. Treue zählt zu den hochgeachteten Tugenden, welche eine Verlässlichkeit eines Menschen gegenüber dem anderen ausdrückt. Eine Verlässlichkeit im gegebenen Versprechen oder gegebenen Eid. Treu bedeutet auch zuverlässig und beständig und in der Gesinnung zu bleiben, ist auch Treue. Und als treu kann man es bezeichnen, wenn das Ende schon eingetreten ist und das gegebene Versprechen bis zum Ende gehalten worden ist, es ist nicht gebrochen worden. Ansonsten kann man das als eine Untreue, also Treuebruch oder Untreue auch bezeichnen. Und eine Treue ist auch eine Geistesgabe, die in einer Zeit der Not, Zeit der Bewährung sich kundgibt. In der Zeit und auch am Ende solcher Zeit, wenn das Ende dieser Zeit auch kommt und man sagen kann, man ist treu gewesen und geblieben. Und das ist auch ein feierliches Versprechen zu einem treuen Dienst. So wie wenn Menschen, die sich zu Gott bekehren, denen Gott alles vergeben hat, aber in dem allem wird ein Bund geschlossen, dass Gott will die Treue halten, wie wir gesungen haben vorhin, was Gott verspricht, das hält er, das will er geben. Gott hält die Treue zu dem Kind, neugeborenen Kind Gottes, ihm helfen, ihn zu tragen. Aber das Kind Gottes hat auch ein Versprechen gegeben: Ich will dir treu sein bis zum Tod. Sogar wenn wir jetzt die jungen Menschen zum Militärdienst eingezogen worden sind, immer schon. Und heute besteht es auch, werden sie so einem Gelöbnis oder so einem Treueeid herangezogen, damit sie auch die Treue, sie schwören, treu zu sein. Auch und wenn es ihr Leben kosten würde, sie geben ein Gelöbnis ab vor allen anderen. Ich aber will treu sein, wenn es mir das Leben kostet. Und nichts soll sie bewegen können, diese Treue zu brechen. Es konnte nichts Größeres sein als die Treue in ihrem Dienst, damit sie die Treue halten können und das nicht gebrochen wird, weil das dann als Verrat angesehen wird und als Treuebruch. Ich habe sogar gehört schon, dass jetzt in Deutschland wird oft gebraucht, wenn der Mensch, wenn ein so ein junger Rekrut, Soldat, die Treue schwört, dann sagt er, ich will ja. Aber es ist erlaubt auch und wird oft benutzt noch das Wort, soweit mir Gott helfe. Es hat mir so gefallen. Soweit mir Gott helfe, zwar geht es immer mehr zurück, ja, weil der Mensch baut dann auf sich und sagt, ich werde können, er ist dann ganz groß im Herzen. Aber früher war das viel mehr, soweit mir Gott helfe, weil sie die Treue geloben, sie wissen, sie sind schwach, aber sie bauten auf Gottes Hilfe, auch in dem allem, dass Gott ihnen helfen möge, dass sie Treue halten können. Und so ist auch ein neugeborenes Kind im Geist auch so. Es schwört die Treue Gott, soweit Gott ihm helfen wird, die Treue zu halten auch. Und Gott wird auch, das haben wir wieder in dem Lied gehört, mir hat so gefallen auch, dass Gott sagt, ich will dir helfen, ich will dir tragen, auch im Eingangslied haben wir gesungen und auch das Gedicht auch, welches wir gehört haben, welches dann den Lohn vor der Treue auch über den Lohn spricht, was wir auch heute anschauen mögen. Im Wort Gottes sind bei uns viele Beispiele gegeben, was Treue betrifft. Einmal redet die Bibel von der Treue Gottes zu den Menschen und einmal auch Treue der Menschen zu Gott. Und zu Gott und alles, was göttlich ist, zum Wort und so weiter. Und ich will nur zwei Beispiele einführen, weil es wäre viel zu viel. Sagt Gott noch in 5. Mose Kapitel 7 zum Volk Israel. Als er das Volk Israel so führte und anleitete, wollte er, dass die wirklich verstehen, mit wem sie zu tun haben. Und wer er Gott ist, dass das in ihren Herzen so hineingewachsen ist, dass sie eine Ehrfurcht und auch eine Liebe und eine Bereitschaft in sich haben, Treue Gott zu halten. Und dann sagt er im 5. Mose 7, Kapitel, Vers 7, so sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, ein Gott ist, dass es kein Mensch ist, dass es kein ein Wesen ist, ein menschenähnliches Wesen, wo irgendwie Verständnis hat, dass der Herr, dein Gott, ein Gott ist, ein treuer Gott, der denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, den Bund und Barmherzigkeit hält bis ins tausendste Glied. Gott sagt, ich bin ein Gott und ich bin treu meinem Wort, welches ich gegeben habe, und ich bin auch treu demjenigen, der mir treu ist. Und wenn derjenige treu ist, ich will ihm das vergelten, ich will ihn lohnen bis ins tausendste Glied. Weiterhin sagt er von, das kennen wir ganz gut, von Mose, sagt der Herr, 4. Mose 12, 17, das ist Treue des Menschen, auch nur ein Beispiel will ich uns lesen. Geschah die Auflehnung Aarons und Miriam, als sie gesagt haben, Mose, allein Mose, kann es sein, dass der Herr nur durch ihn redet, kann es sein, dass nur ihn Gott gebraucht, dass der Herr nur mit ihm so viel Umgang haben kann. Und dann sagt, gibt ihnen der Herr ein Beispiel, was er mit einem, sagen wir, Propheten, wie er vorgeht, und mit Mose. Und es ist so schön, es ist beschrieben, Vers 6. Und er sagte, hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Also etwas Großes, ein Prophet des Herrn. Dem will ich mich in einer Vision kundtun und will mit ihm in einem Traum reden. Er sagt, ich will mich auch ihm bekennen. Ich will auch ihm Offenbarungen schenken. Ich will auch zu ihm reden, ihm zeigen, auf verschiedene Art und Weise, was er zu tun hat. Aber nicht so bei meinem Knecht Mose, der meinem ganzen Hause treu ist. Geschwister, wer hätte noch mehr Ursache gehabt, auf damals vielleicht irgendwie aufgeben, also nicht auszuhalten, als Mose? Es heißt, der Wort sagt, Mose war ein geplagter Mensch. Mose war ein demütiger Mensch, was er alles ertragen hatte. Und doch in dem allem hat der Herr bei ihm nicht gesehen, dass er irgendwie längst zu einer, sagen wir, Untreue wäre zu viel, aber vielleicht so irgendwie zu einer Erleichterung, damit es ihm leichter gehen würde. Und er sagt so, von Mund zu Mund rede ich mit ihm und sichtbar, nicht durch Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Geschwister, welch eine Treue bewies Mose gegen Gott, dass Gott so mit ihm Umgang pflege, Gemeinschaft haben konnte, auch nicht mit den anderen Propheten, die waren auch treu. Aber Mose war besonders treu. Und das Wort sagt, redet uns noch von anderen Beispielen. Aber was ich sagen wollte, wie die Treue in der Bibel, in dem Wort Gottes uns so groß gehalten wird, ein treue Versprechen zu geben, treue Versprechen halten zu können, in allen Umständen und am Ende mit einem Sieg. Weil die Treue zu halten ist ein Kampf im Leben. Und dann am Ende siegen können und den Siegeskranz zu empfangen. Nur spricht der Herr hier zu der Gemeinde von Smyrna. Ein sehr schönes Wort spricht er zu dieser Gemeinde. Und sie charakterisiert die Gemeinde, und er charakterisiert die Gemeinde Smyrna als eine treue Gemeinde. Der Herr sagte nicht zu ihnen, werdet treu und haltet an der Treue. Der Herr sagte zu ihnen so, ich kenne deine Werke, deine Bedrängnis, deine Armut, aber du bist reich, und die Verleumdung von denen, die sagen zu den Juden und so weiter, hast du nicht angenommen. Er sagt, ich kenne eure Werke. Und wir merken, dass zu dieser Gemeinde verliert der Herr kein einziges Tadelwort. Zu dieser Gemeinde und zu der Gemeinde in Philadelphia. An diesen Gemeinden konnte der Herr ja nichts finden. Der Herr, der große, allmächtige Gott, konnte nichts finden, was ihm sagen würde, sie sollten sich verändern, sie sollten sich verbessern, sie sollten sich dann probieren, doch alles, alle Kraft anzuwenden, ihm treu zu werden. Sondern er sagte so zu ihnen, mit anderen Worten, du bist schon treu. Aber was du tun sollst, du sollst die Treue halten. Er sagt so, sei treu bis zum Tod. Er sagt, du bist treu, aber bitte, lass dir das nicht nehmen, diese Treue. Behalte und bewahre diese Treue in allem Kampf bis zu deinem Tod. Und dann werde ich dir belohnen, will dir den Siegeskranz geben. Und die Geschwister, die das Wort sagt uns, sie waren keine reichen Menschen. Er sagt so, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, aber du bist reich. Ich glaube, in dieser Gemeinde gab es keine Menschen, die, wie das Wort sagt uns, in weichen Kleidern umhergingen. Dass das besonders Menschen gewesen sind, die im natürlichen Leben arm gewesen sind. Ich habe schon so oft schon gelesen und erfahren, dass damals schon, das geht auch bis heute, ich kann mich noch erinnern an das Buch Ich will mit dir sein vom Bruder Salomo Weisburger. Wer sagte, wie er erzählt, wie es ihm gegangen ist. In dem Moment, als er bekennt hatte in der Familie, dass er sich zu Jesus Christus bekehrt hatte, war sein Leben so wie umgewendet im Umgang. Er wurde ja praktisch verworfen. Am Ende wurde er enterbt und er musste gehen. Er wurde gesagt, geh, egal wohin, wir wollen dich nicht mehr bei mir haben. Geschwister, aber das hat ihn nicht bewegt, dann die Treue zu brechen, die er dem Herrn versprochen hatte. Und so war es, mag sein, bei denen Geschwister auch sein. Ich habe gelesen, auch noch nachgelesen, was das Wort spricht, die Offenbarung erklärt, wie dort erklärt wird auch, und dort wird auch das erwähnt, ich habe das für mich gedacht und dann lese ich das, wird auch erwähnt, das mag sein, dass das waren Menschen, die von ihren Nächsten und Bekannten ungeachtet wurden und sie verworfen wurden und mit ihnen keine Gemeinschaft mehr gehalten wurde, dass sie auf sich allein gestellt wurden, dadurch sie vielleicht auch arm geworden sind. Vielleicht wurde ihnen auch alles weggenommen, was sie hatten und sie arm gewesen sind. Aber Geschwister, was sie behalten konnten, sie waren reich in Gott. Ich habe mich dann gefragt, wie konnte diese Gemeinde treu sein? Ist dieser Gemeinde etwas leichter gewesen, treu zu sein in der Umgebung, wo sie wohnten, in dieser Stadt Smyrna? Die Stadt Smyrna war damals eine große Handelsstadt. Sie ist heute noch, das ist der Izmir, die Stadt Izmir, wo, glaube ich, die drittgrößte in Türkei ist. Aber das war damals schon, sie lag am Hafen, sehr geschickt gelegen, eine große, große Handelsstadt. Ob ihnen dann leicht gewesen dort oder leichter gewesen wie manchen anderen. Diese zwei Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, der Herr hat ja 7 Gemeinden, so wie er beurteilt, ihnen ein Zeugnis gegeben. Hatten diese zwei Gemeinden vielleicht bessere Menschen um sich gehabt, wie die 5, die vielleicht durch die Umstände, in denen sie lebten, sie nicht die Treue halten konnten? Warum konnte Gott gerade der Gemeinde in Smyrna treu zu sein? Oder habe ich gedacht, bewahrt der Herr diese Gemeinde mit einem besonderen Schutz? Also mehr als die anderen 5 Gemeinden? Oder was half diesen Gemeinden, den Geschwistern der Gemeinde, die Treue zu halten? Der Herr sagt uns, dass die Gemeinde einmal reich gewesen ist und einmal arm gewesen ist. Und ich dachte für mich so, das ist so mein Gedanken, vielleicht haben sogar diese Umstände, dass die Gemeinde arm gewesen ist im natürlichen Leben, ihnen dazu auch mitgeholfen, treu zu sein. Apostel Paulus spricht von Christus in 2. Korinther 8, 9. 2. Korinther 8 und spricht er auch von einer Armut. Aber hier spricht er von der Armut von Jesus Christus. Er spricht so, es geht vorhin von einer Sammlung eines Opfers, welches er wollte sammeln, wenn er nach Jerusalem kommt, dass ein Opfer gesammelt wird, das er nach Jerusalem bringen würde, den Menschen, die das brauchten. Und dann redet er von Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Welchen Reichtum oder welchen Überfluss Reichtum hatte doch Christus in sich selbst, besaß doch Christus, als er noch in der Herrlichkeit gewesen ist. Wie reich war Christus, ja? Aber er sagt, um uns willen wollte er arm werden. Christus wollte arm werden, damit wenn er kommt, dass wir arme Menschen und die armen Menschen auf der Welt, dass sie dann reich werden. Nicht, dass sie dann reich mit an irdischen Gütern werden, sondern dass sie reich in Gott werden. Stellen wir uns vor, nur so, wenn Christus gekommen wäre, nicht wie jetzt, in Armut, klein, verachtet, so verjagt, Geschwister, das ist ein Bild. Und Christus geht ja in diesem Bild, wie er gewesen ist, durch die Orte und Städte und geht auf Menschen zu. Was meinen wir? Wie das Menschenherz, die Herzen der einfachen Menschen zu ihm geöffnet haben. Sie haben gesehen, das ist ja uns das gleiche einer. Das andere Bild, wenn wir vorstellen, wie Christus gekommen wäre in königliche Kleider, als er kam ja als König. Wenn er gekommen wäre in dieser Aufmachung, Geschwister, was hätten die Menschen dann von ihm gehalten? Vielleicht wären die umgedrehte Pharisäer und Schriftgelehrter dann mit ihm begeistert gewesen. Vielleicht hätte er ihnen dann gerade gefallen. Ja? Aber Geschwister, die Menschen, die Einfalt des Menschen, der Menschen, es hat die angesprochen, dass da einer geht und will ihnen helfen, wo selbst arm ist, aber er will ihnen noch helfen. Dann geht doch das Menschenherz auf. Und so sagt der Apostel Paulus, Christus kam in seiner größten Armut, aber er kam, um die Menschen reich zu machen. Das heißt, die Armut hat etwas in sich. Apostel Paulus schreibt auch von sich oder von denen, die damals in dieser Zeit auch für Christus wirkten, aber arm gewesen sind. 2. Korinther 6, 10. Es wäre viel zu sagen hier, wie er spricht von den Dienern Gottes, von der Bewährung, in welche Umstände und welchen Lagen sie arbeiteten vor Gott. Auf einer Stelle sagt er, dass sie werden geachtet als Schafe, Geschwister, die zur Schlachtbank geführt würden. So waren sie geachtet als nichts. Und dann sagt er so, dass sie gehen müssen als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und doch leben wir. Als Misshandelte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber allezeit fröhlich, als Arme, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Geschwister, Apostel Paulus charakterisiert hier, er gibt uns eine ganze Auflistung auch vorhin, wie es ihnen geht, in welche Umstände sie leben, in welche Umstände sie arbeiten unter den Menschen. Und am Schluss sagt er auch, wir sind als Arme, nichts hatten sie eigentlich, was ihnen gehörte auf dieser Erde. Und doch machen sie reich, Menschen. Und doch sagt er, wir haben, die nichts haben und doch alles besitzen, Geschwister. Das gleiche Bild, welches Jesus Christus zeigt, der Gemeinde in Smyrna, sagt, du bist arm, ich kenne dich, ich kenne deine Werke, ich weiß, ich kenne deine jegliche Bewegung, was du machst, aber du bist reich. Geschwister, die Gemeinde hat in sich nichts gehabt, was sie könnte vorweisen, vielleicht an Reichtum, die vielleicht wir heute als Reichtum nehmen. Wir sind viel reicher als die alle anderen. Aber Geschwister, das eine, was die Gemeinde hatte, sie war reich in Gott. Sie war reich in Glauben. Und Geschwister, was sie hatte, hatte die höchste Anerkennung, was überhaupt eine Gemeinde damals oder heute noch haben konnte. Sie hatte Anerkennung, von Gott. Geschwister, das ist eigentlich das einzige Ziel, was eine Gemeinde verfolgen soll. Das ist das Ziel, was die Gemeinde, nicht nur die Smyrna, und wir sagen, wie schön sie hatten, sie waren anerkannt von Gott und sie waren reich und das war gut so. Geschwister, es bringt uns heute nichts, wenn wir noch die Gemeinde schauen und sagen, es war eine reiche Gemeinde in Gott und treue Gemeinde, wenn das bei uns fehlen würde. Geschwister, das ist das Ziel, dass eine Gemeinde reich in Gott ist. Dass der Herr kann auf sie schauen und ihr dieser Gemeinde ein solches wunderbares, herrliches Zeugnis geben. Dann haben wir unser Ziel eigentlich erreicht. Nicht, dass wir dann am Ende sind am Leben, aber Geschwister, dass wir erreicht haben, der Herr hat Wohlgefallen an uns. Dieses Ziel kann man nur erreichen in einem, wenn Jesus Christus in der Gemeinde erkennbar ist. Wenn er in der Gemeinde sichtbar ist. Geschwister, wann kann er erkennbar sein? Wann kann er sichtbar sein, Geschwister? Wenn ich und du, wir alle treu sind dem Herrn. Wenn wir die Treue beweisen, nicht nur im Gottesdienst, wenn wir sitzen, nicht nur am Sonntag, wenn wir dann zusammenkommen, vielleicht noch. Aber Geschwister, der Herr sagte, bleibe treu bis zum Tod. Geschwister, das ist der Punkt, an dem wir dem Herrn die Treue gegeben haben und er uns angenommen hat und uns alles vergeben hatte. Und mein letzter Atemzug immer nur von der Treue zu Gott spricht. Geschwister, das ist Treue. Und das will Gott von uns allen haben, dass wir eigentlich er haben. Und Geschwister, wenn das fehlen würde, wir können die größte Geschäftlichkeit treiben, die größte Bemühungen tun und einsetzen, es wird vor Gott nicht sein. Vielleicht schauen wir mal auch bei Gelegenheit die anderen Gemeinden an. Das hat der Herr bei den anderen leider gesehen. Geschwister, wie ging es den Geschwistern, den glücklichen Geschwistern zu Smyrna? Sie waren glücklich. Der Herr hat ja alles gesehen. Der Herr sagte, ich kenne deine Werke. Er sah das Werk jedes Einzelnen in der Gemeinde. Vom Kleinsten bis zum Größten. Vom Größten bis zum Kleinsten. Er sah jede Funktion, die in der Gemeinde getan wurde. Für jeden Helfer sah er an. Er sah auch die Menschen, die vielleicht nichts konnten aus sich, aber sie kamen treu immer wieder zum Gottesdienst. Er sah auch die immer wieder auch zur Gebetsstunde gekommen sind. Das hat der Herr alles gesehen, Geschwister. Und er hat gesehen, sie sind treu. Es geschieht so, wie ich das will. Ich glaube, die Armut, die natürlich, Armut war nicht das größte Bedrängnis in ihnen, sagt auch das Wort. Es war nicht das was sie so unterdrückte, sie Klagen veranlasste. Armut, erfahrungsgemäß, führt eine Armut zu Gott. Das haben wir auch vielleicht schon festgestellt. Nicht von Gott, aber eher zu Gott. Weil da ist auch ein Weg, wo der Herr kann einen Menschen zu sich ziehen, wenn er ihn hält in dieser Armut. Eine Armut ist etwas auch verbunden mit einer bestimmten Einfalt. Nicht, dass wir sagen, die Geschwister in Smyrna, das waren einfältige Menschen. Sie waren, oder so heute würde man sagen, sie waren nicht gebildet und so. Geschwister, hat mit dem gar nichts zu tun. Es hat zu tun mit der Einfalt des Herzens. Vielleicht mit einer Genügsamkeit. Vielleicht mit einer besonderen Dankbarkeit, wenn sie am Morgen ein Stück Brot hatten und dann waren dankbar, dass das das schwärzeste Brot ist. Ich muss mich selbst manchmal selbst merke an mir manchmal, ich mag das Brot. Manchmal mag man dieses Brot. Nach einer Zeit lang will man das nicht. Man möchte jetzt etwas, ein anderes Brot haben. Wisst ihr warum, Geschwister? Weil wir viel haben. Nur deswegen, weil wir haben. Wir hatten drüben weißes Brot, schwarzes Brot. Ja? Es gab noch etwas, eine Sorte tiefer, die wir nie gekauft haben. Aber Geschwister, wie dankbar waren wir für das, ja? Wir mögen das Brot, wir wollten kein anderes. Es ist nicht verkehrt natürlich, wenn wir das alles probieren und essen, was heute ist, versteht mich recht. Es geht um die Armut. Es geht um das, dass unser Herz eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit, ein Glücklichsein hat, auch in dem Moment, wenn es uns schwer geht. Und Geschwister, die Menschen zu Smyrna, die hatten scheinbar nichts gehabt, was ein natürlicher Reichtum besitzt. Aber die haben Jesus Christus in ihrem Herzen gehabt. Was sie hatten noch unter dem allem, sie waren treu in dem, dass sie geachtet haben, dass sie nicht etwas Unreines annehmen würden, was das Wort Gottes betrifft. Er sagt so das Wort uns. So. Und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, aber es nicht sind, sondern die Synagoge des Satans sind. Das waren Menschen da. Auf den ersten Blick konnte man sagen, ja, das sind doch Menschen, die Gott dienen. Aber Geschwister, es waren Menschen, die hinterum die Gemeinde zu Smyrna verhöhnt, verspottet, verlacht haben, in schlechtes Bild gesetzt haben. Die haben dauernd gearbeitet an denen. Das sind Menschen gewesen, die nicht leiden konnten, diese treue, kleine Gemeinde. Sie konnten das nicht ertragen, dass der Herr sie so segnet im geistlichen Leben. Aber sie haben vielleicht auf die herabgeschaut, wie sie arm sind. Aber Geschwister, die Menschen, der Herr sagt, sie sind die Synagoge des Satans. Die sind die Schule des Feindes durchgegangen und sie kamen aus dieser Schule und wollten auch hineindringen. Aber der Herr sagte, dass so, ich kenne das alles, aber der sagt, fürchte dich nicht vor dem. Sie sollen sich nicht fürchten vor ihnen, sie sollen nicht Angst haben von denen, sie sollen ihr treu in Wahrheit und in Treue weiterführen. Diese Menschen mussten sehr viel Schwierigkeiten bereitet haben, den Geschwistern. Und sie mussten viel Herzeleid über sie gebracht haben. Er sagt so, Jesus sagt so, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und wir werden 10 Tage lang Bedrängnis haben. Geschwister, das waren die Menschen. Die Menschen, die ihre Arbeit nebst der Gemeinde verrichtet haben. Aber Jesus sagt ihnen, Jesus, was interessant ist, er verspricht ihnen nicht, er verheißt ihnen nicht so glückliche Tage, weil sie ihm treu sind. Er sagt ihnen nicht, weißt du, du bist treu und für deine Treue will ich jetzt dich auf dieser Erde bewahren, wie eine Schutzmauer, wie er das Volk Israel hat, vorne und hinten bewahrt mit der Feuersäule und der Wolkensäule. Er sagt es ihnen nicht, aber er sagt ihnen, ihr werdet es noch viel schwerer haben. Ihr werdet leiden müssen, es wird so weit kommen, dass einige von euch aus der Mitte herausgerissen würden und ins Gefängnis geworfen. Und er sagt ihnen, du wirst leiden und der Teufel wird noch härter vor euch antasten. Und er sagt, ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis haben. Es ist auch eine symbolische Zeit. Aber was die Geschichte sagt, auch das Buch in der Offenbarung erklärt, es wird auch gesagt, dass das hat so dann gepasst, als in der Herrschaft des Diokletians, wo eigentlich ein gewaltiger Christusverfolgung gewesen ist, waren sie genau 10 Jahre schrecklich, schrecklich verfolgt, dass viele Märtyrer da geworden sind, die ihr Leben geben mussten. Darum sagte Jesus zu ihnen, weißt du, du hast jetzt nicht leicht. Du bist jetzt in Bedrängnis, jetzt sind es noch Spott und Hohn und Verleumdung, aber es wird eine Zeit kommen, dass ihr sterben würdet für mich. Ihr werdet ins Gefängnis geworfen werden und ihr werdet sterben. Aber, sagt er, bleib doch treu bis zum Tod. Geschwister, es hätte ihnen nichts geholfen, treu eine Zeit lang zu sein. Es hätte ihnen nichts gebracht, treu sein bis fast zum Ende oder treu bis zu dem Punkt, bis sie verhaftet geworden sind. Damals gingen sie ja so vor, sie wurden verhaftet und sie wurden gemartert, geplagt und dass sie sollte aufgeben, den Glauben. Es hätte ein Wort gereicht nur und sie wäre frei geworden. Sie wäre vielleicht in dem natürlichen Leben frei und glücklich geworden. Aber Geschwister, ich habe schon auch viel gelesen über solche Dinge. Diejenigen, die dann auch Nein gesagt haben zu Christus, die dann untreu geworden sind, Die waren unglückliche Menschen. Ihnen ging es viele ähnlich wie Judas gegangen ist. Ihnen ging es, ihr Leben war nicht mehr schön, weil das Gewissen war ja da. Das Gewissen hat ihnen immer gesagt, du bist untreu geworden. Du hast Nein gesagt, du hast die Treue Gottes, du hast versagt, du hast nicht halten können. Aber Jesus sagte zu ihnen, aber bleibe treu bis zum Tod. Wie kann man in solchen Umständen treu zu sein, wenn der Tod nah ist, wenn es mit einem Tod bedroht wird? Damals ging das viel schneller, dass einem Menschen das Leben genommen worden ist. Und doch konnte sie treu bleiben. Ich fragte mich, warum ließ der Herr solche Trübsal überhaupt zu? Ich habe dann über das nachgedacht. Auch gestern, als wir dann gewandert sind, war meine Gedanke immer wieder an diesem Wort. Wie konnten doch die Geschwister in dieser Lage treu zu sein? Auch in dem, dass Jesus sagte, es wird noch kommen, dass man dann gesagt hat, warum muss das über uns kommen? Wir lesen auch nicht, dass Jesus sagte, zwar du klagst und du bittest, aber ich werde dir das nicht verschönern. Das war nicht. Ich habe gedacht an Hiob, warum ließ Gott bei Hiob das zu? Warum nahm Gott Hiob alles? Und am Schluss kam der Feind so weit und gesagt, weißt du, das war wieder Hiob alles eine Kleinigkeit, aber wenn du ihn selbst antastest, sein Leib, dann wird er dir ins Angesicht absagen. Und doch blieb Hiob treu. Zwar kam Hiob in eine Lage, wo er nicht wusste schon, naja, warum ist das so? Er klagte dann auch. Aber dann kam das eine, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das hat ihm wieder Kraft gegeben, Geschwister. Warum lässt der Herr den Feind an seine Kinder so nah herantreten, damit sie dann auch klagen müssen, weinen müssen? Geschwister, wir brauchen das alle. Wir brauchen das alle, damit wir näher zu kommen. Damit wir in dieser Treue uns bezeugen können. Geschwister, wenn wir nur Sonnenschein haben im geistigen Leben, ist die Gefahr viel größer, dass wir untreu werden, als wenn es uns schwer geht, wenn wir arm werden. Und das Wort sagt, und diese Übersetzung sagt versucht werden. Die andere Übersetzung sagt, damit ihr geprüft werden. Geschwister, der Herr versucht nicht, aber der Herr stellt auf eine Probe mich und dich. Der stellt uns jeden eigentlich auf einen Prüfstand, damit wir doch stärker werden. Geschwister, ein Mensch, der sehr körperlich belastet wird, von jung auf, er ist viel stärker als ein Mensch, der so dahin vielleicht irgendwie mitkommt, so, er mag groß aussehen, aber wenn eine Belastung kommt, dann merkt man, dass er kann nichts aushalten. Und so der Herr prüft uns alle. Und der Herr lässt zu, dass uns manchmal schwer geht. Der Herr lässt zu, dass wir nachts nicht schlafen können und beten. Der Herr lässt zu, Geschwister, dass wir vielleicht aufs Krankenbett gehen und liegen müssen. Und wissen nicht, was morgen sein wird. So war für die Gemeinde zu Smyrna die Zeiten, die sie durchmachen gehen würden, mussten eine Zeit der Bewährung, Zeit der Prüfung ihres Glaubens. Es war eine Zeit einer Prüfung ihrer Liebe zu Gott. Liebe zu dem, was alles von Gott kommt. Es ist auch viel einbegriffen. Und wenn ich das Leben jetzt nehme von der Gemeinde zu Smyrna und das Leben, wir uns als Gemeinde hier, Geschwister, mir scheint es uns das Leben so leicht und was das geistliche Leben betrifft, sehr sorglos erscheint. Wenn wir die Gemeinde in Smyrna betrachten, dann scheint es doch trotzdem gutem Zeugnis, hatten sie nur noch Not und Bedrängnis in ihrem Leben, ob sie jetzt im geistlichen oder im natürlichen Betrieb gewesen ist. Und jeder Tag wurde ihnen eine Glaubensprüfung. Und jeden Tag wurden sie auf eine Probe gestellt, ob sie treu bleiben. Mit welchen Dingen müssen wir heute kämpfen im alltäglichen Leben? Ganz andere Dinge, die scheinbar im Vergleich mit der Gemeinde zu Smyrna überhaupt fast unsichtbar sind. Fast so klein. Und doch, Geschwister, scheint es mir, dass diese Zeit, in der wir leben, diese Kämpfe, in denen wir leben, mehr führen können, dass ein Mensch, sagen wir, zur schwacher Treue kommen kann oder untreu werden kann. Jesus sagte zu den allen sieben Gemeinden, ich kenne deine Werke. Und am Ende von diesen Werken verspricht er erster Lohn. Einen herrlicher Lohn, die Treue. Aber Geschwister, um diesen Segenskranz zu bekommen, wie wir in dem Gedicht auch gehört haben, mussten sie bis zum Ende treu bleiben. Das war ausschlaggebend, dass sie treu bleiben, bis der Herr sie von dieser Erde wegnehmen wird. Auf welche Art und Weise, es spielte keine Rolle. Ansonsten würde den Siegeskranz gar nicht geben, wenn sie wäre nicht treu geblieben. Ich denke jetzt, als wir gestern gewandert haben, nur so ein schwaches Beispiel natürlich. Natürlich, ich war nicht mehr so wie vor 18 Jahren. Mir schien damals der Berg gar nicht so hoch und gar nicht so steil. Und dann war es ein paar Mal so ein Moment, wo ich sagte, naja, muss ich jetzt wirklich da hochkommen? Muss das sein? Ist doch genug schon. Ich bin jetzt in der Mitte schon. Aber Geschwister, wenn man dann da hochgekommen ist, es ist ein glückliches Gefühl, ein erschöpftes Gefühl von einer Seite auf der Waage, aber das Glücksgefühl, die Freude, was man auch sieht und dass man nicht der Stolz, dass man hochgekommen ist, nicht um das geht es, aber irgendwie doch, man hat es können noch schaffen und das war auf dieser Waage viel größer, Geschwister. Wenn ich jetzt nicht gegangen wäre, hätte ich heute gesagt, naja, halt, ich war da, aber ich konnte nicht. Aber Geschwister, ein kleines, so schwaches Beispiel, wenn ein Mensch treu ist, bleibt bis zum Ende. Wenn wir unser Kampf, das war auch ein Kampf, nach oben zu gehen, aber Geschwister, wenn wir unser Kampf in unserem Geistesleben doch führen mögen, dass wir am Ende sagen, ja Herr, ich habe dir die Treue gehalten. Ja Herr, ich habe alles gemacht. Ich habe mir alle Kraft dahin gegeben. Ich konnte fast nicht mehr. Es fehlte mir die Kraft, fehlte mir fast der Mut schon. Fast war ich schon am Aufgeben. Aber mit deiner Hilfe, soweit Gott mir hilft, sprachen die Rekruten, mit deiner Hilfe, Herr, konnte ich den Gipfel meines Glaubens erreichen, Geschwister, in die Herrlichkeit eingehen. Es ist eigentlich so herrlich, wenn wir das alles so bedenken würden. Also der Bruder Hund hat uns das Voreinleitungswort gelesen, ja, 2. Timotheus 4. Und welchen Weg hatte Paulus? Und er sagt dann nicht, ich allein, so am Anfang sagt er so, dass wir werden zu den Toten gerechnet, wir werden verfolgt, wir werden verachtet, missachtet, wir werden bedrängt und dann sagt er sogar, wir sind so wie ja, das haben wir vorhin Korintherwort gelesen, wir werden so wie als Sterbende und doch leben wir, Geschwister, was sagt es, dass sie jeden Tag eigentlich mit dem Tod rechnen könnten. Für was? Für Christus, für Jesus Christus. Und er sagt dann auch dann weiter zum Timotheus, weil er brauchte der junge Timotheus, wie jung weiß ich nicht, aber scheinbar war er noch deutlich jünger als Apostel Paulus. Und er weiß, Timotheus braucht noch etwas, ihm muss man noch sagen, weil er es nicht leicht haben würde. Weil Timotheus genauso wie er den Weg gehen muss und dann sagt er von sich aus schon, welcher einen Kampf gekämpft hat. Er sagt nicht, dass ich bin das ganz einfach so gegangen. Ich hab einen starken Glauben gehabt und der Herr half mir, weißt du, Timotheus, der Herr half mir so einfach durchgehen. Ich habe einen Kampf gekämpft. Das war für ihn auch ein Kampf, ein schwerer Kampf. Und jetzt in diesem Kampf, sagt er, komme ich zu meinem Ende, zum Lauf. Der Lauf wird zu Ende. Aber ich habe einen guten Kampf gekämpft. Er konnte zurückblicken, Geschwister, und sagen, mein Kampf war gut. Aber jetzt, was ist vor mir noch? Liegt der Siegenskranz? Liegt die Krone, die ist bereit? Ich tue mir das eigentlich das immer so vorstellen, will ich, soweit ich das als Mensch kann. Was dann bereit ist, einem Kind Gottes, welches diesen Kampf gegangen ist. Und wisst ihr, ich glaube, sogar ein Mensch, der viel kämpfen musste, dass er am Ende noch glücklicher ist, weil er so viel gekämpft und doch mit Gottes Hilfe konnte diesen Lauf mit dem Herrn vollenden. Nicht ohne den Herrn vollenden, sonst mit dem Herrn, weil er Treue gehalten, weil er ist mitgegangen mit Gott, weil er gegangen ist, diesen treuen Weg, den Christus gegangen ist, mit ihm bis zum Ende. Und ich frage dich noch, kämpfst du noch treu? Oder kämpfen wir zwei noch treu? Sind wir immer noch auf dem Kampfesweg und bleiben wir treu? Ob wir treu sind jetzt, ob wir treu bleiben, Geschwister, wird der große Tag zeigen. Und dieser große Tag, es ist ein Tag der großen Offenbarung, welcher zeigen wird, wie treu wir gewesen sind oder wie untreu. Und ob wir bis zum Ende treu gekommen sind, ob der Siegeskranz bereit für mich und dich liegt oder nicht bereit liegt, Geschwister. Der Herr, helf mir und dir, treu zu bleiben bis zum Ende. Amen.